Die große Ein Herz für Kinder Spendengala wird jedes Jahr in der Adventszeit im ZDF ausgestrahlt. Wer hat es letztes Jahr angeschaut? Ein paar wenige. Letztes Jahr wurden 21.216.573 Euro während dieser Show gespendet. Die Reichen und Schönen, sie erscheinen bei dieser Gala und sie sind großzügig. Etliche Firmen, die spenden gleich ein paar Hunderttausende von Euro. Und natürlich werden die Namen erwähnt und auch die Spender geehrt. Aber auch die Namen von Spendern, die kleine Beträge geben, werden eingeblendet. Man liest dann, der kleine Joel oder die Roswitha, die hat 10 Euro gespendet oder 5 Euro oder 20 Euro. Ist eigentlich eine gute Sache, wenn viel Geld zusammenkommt, um Kindern in Not zu helfen. Klaus-Dieter und Marina John, die waren auch schon vor ein paar Jahren bei dieser Show dabei und durften eine Spende für ihr Hospital, da hatte ich noch ein Bild, genau, schön, danke, die Hospizianer, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr damals die Sendung gesehen, Markus hatte in einer Mail geschrieben, dass sie da sein werden und die konnten auch für dieses Spital, ist eigentlich ein Missionsspital, eine Summe mitnehmen. Also, coole Sache. Ich finde es super, wenn Leute großzügig sind und wenn sie Geld geben, vor allem für bedürftige Kinder. Es gibt allerdings einen Aspekt, der mich immer etwas irritiert bei solchen Galas. Und der hat mit der Bergpredigt zu tun. Wir sind ja schon seit, glaube ich, einem halben Jahr dabei, hier in der Gemeinde diese wichtigste Predigt, die je gepredigt wurde, uns in unseren Predigten am Sonntag anzuschauen. Und heute wollen wir einen neuen Abschnitt aus dieser grandiosen Botschaft, die Jesus selbst auf dem Berg gepredigt hat. Uns anschauen und wir lesen die Verse 1 bis 4 aus Matthäus 6. Und da sagt Jesus, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Nach den Seligpreisungen, so beginnt ja Jesus diese Predigt, und auch den radikalen Erklärungen der Gebote Gottes, kommt Jesus jetzt in Matthäus 6 eigentlich in den Versen 1 bis 18 auf ein weiteres Thema zu sprechen. Und zwar geht es in diesem Abschnitt um unsere Frömmigkeit oder anders gesagt, es geht um das, was wir aufgrund unserer Gottesbeziehung tun. Es geht um das Leben als Christen in dieser Welt in Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Wenn also in Matthäus 5, 21 bis 48 die sogenannte bessere Gerechtigkeit, wie sie sich in den Beziehungen zu anderen Menschen entfaltet, auf den Leuchter gestellt wurde, fällt nun in Kapitel 6, 1 bis 18 die Betonung darauf, wie wir als Nachfolger Jesu aus einer herzlichen Liebesbeziehung zu unserem Vater unser ganzes Leben in dieser Welt leben sollen. Es geht letztlich darum, wie wir unser ganzes Leben vor dem einen Zuschauer leben. Die meisten von uns tun Dinge und schielen dabei, so bewusst oder auch unbewusst, mit einem Auge nach der Zustimmung irgendeines Zuschauers. So, dann kann man besser lesen, besser sehen, wenn die Sonne nicht so tief reinscheint. Wir tun das oft unbewusst. Man schielt so, wer sieht jetzt zu? Und man will sein gutes Image bewahren, ist ja klar. Die Frage dabei ist nicht, ob wir einen Zuschauer haben, sondern welchen Zuschauer wir haben. Drei Bereiche des geistlichen Lebens werden uns in den Versen 6, in Matthäus 6, in den Versen 1 bis 18 als Beispiele angeführt. Das Geben, das Beten und das Fasten. Und heute wollen wir unseren Blick auf das Geben richten. Darüber redet Jesus eben in diesen schon gelesenen Versen, Anfang von Kapitel 6. Und ich habe die Predigt überschrieben, geben und nicht prahlen. Bevor Jesus konkret das Geben anspricht, wird in Vers 1 zunächst einmal ein sogenannter Themensatz oder Themasatz angesprochen, der im Grunde wie so eine Art Überschrift für alles steht, was bis Vers 18 von Jesus gesagt wird. Und da fällt uns allen etwa, hoffe ich, ein wichtiges Schlüsselwort, es ist ein Schlüsselwort der Bergpredigt auf. Welches ist dieses Wort? Gerechtigkeit. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Auch in der Einleitung zu den Erklärungen der Gebote Gottes, seinem sechsfachen, ihr habt gehört, ich aber sage euch, was wir in den letzten Wochen uns hier angeschaut haben, ging es um die Gerechtigkeit. Vielleicht erinnern sich manche noch an Kapitel 5, Vers 20, da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keineswegs in das Reich Gottes hineinkommen. Vers 1, jetzt hier in Kapitel 6, dient also nicht nur als Themasatz, sondern stellt im Grunde auch die klare Verbindung zu dem Thema der letzten Kapitel her. Es geht also auch in diesem Abschnitt letztlich um diese bessere Gerechtigkeit, die einen Nachfolger Jesu ausmacht und kennzeichnen soll. Und unser Herr fordert von uns nicht nur ein Mehr, sozusagen eine bessere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern er warnt uns auch im Blick auf diese Gerechtigkeit. Er sagt, passt auf, stellt eure Gerechtigkeit, eure Frömmigkeit, euer geistliches Leben nicht vor den Menschen zur Schau, um von ihnen dann Anerkennung zu bekommen. Ein Leben in der Nachfolge. Ein Leben als Jünger Jesu ist ein Leben, das man vor einem Zuschauer führt, der alle anderen übertrifft. Dieser eine Zuschauer, auf den es ankommt, wenn wir geben oder beten, oder auch wenn es darum geht, unser altes Wesen, unsere alte Natur zu disziplinieren, wenn wir fasten. In den Versen, die wir jetzt hier betrachten wollen, sagt uns Jesus, was beim Geben zählt, ist Gottes Anerkennung. Das ist die Botschaft zusammengefasst in einem Satz. Das ist es, was zählt. Leider haben wir nicht immer das vor Augen und leben nicht immer in diesem Bewusstsein und treten nicht selten in die alte Pharisäerfalle und erwarten dann doch auch von den Menschen, von den Leuten Lob und Bewunderung. Und deshalb ist es wichtig, genau hinzuhören, was Jesus uns in diesem Vers der Bergpredigt lehrt. Erstens zeigt uns unser Herr, was in unseren Herzen vorgehen kann, wenn wir geben oder spenden. Wohlgemerkt, Jesus spricht nicht über das Thema, ob wir den Armen was abgeben sollen, sondern wie, aus welchem Motiv, dass man was geben soll, war selbstverständlich. Auch ganz klar verankert im Gesetz, in den Geboten. Aber wie geben wir? Und er spricht hier drei Motive an. Es geht also auch in diesem Abschnitt um die Motivation. Letztlich geht es um unser Herz, was unser Herz antreibt. Drei Motive, die unser Herz bestimmen können. Erstens die Absicht, die Leute zu beeindrucken. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Im Judentum war das Almosengeben ein grundlegender Bestandteil der Religion oder der Frömmigkeit. Es gab zu der Zeit keine Sozialversicherungen. Wer also durch irgendwelche Umstände verarmte, war auf die Barmherzigkeit der Leute angewiesen. Und ohne die offene Hand des Einzelnen wären viele arme und arbeitsunfähige Menschen damals verhungert. Nun warnt unser Herr vor dem Herausposaunen, wenn man etwas jemandem gegeben hat. Und er verwendet hier ein Sprachbild. Bei den großen Festen in Jerusalem, da wurden die Posaunen geblasen. Wenn etwas angekündigt wurde, jetzt kommt etwas und die Posaunen erschallten. Und besonders bei diesen Festen waren natürlich auch sehr, sehr viele Bettler auf den Straßen. Sie baten um Hilfe. Es ist also anzunehmen, dass damals manche Pharisäer die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben durch das Almosen geben. Ihr Motiv beim Geben bestand auch darin, von ihrer Wohltätigkeit schon hier zu profitieren, weil ihnen bewusst war, wie übrigens uns heute auch, dass der Ruf als großzügiger Geber ein wirksames Mittel ist, die Leute zu beeindrucken. Und Jesus nennt die Leute, die solch eine Absicht haben, wo dieses Motiv mitschwingt oder vielleicht das Kernmotiv ist, er nennt sie Heuchler. Und er verwendet dabei ein Wort, das seinen Ursprung im Theater hat und einen Schauspieler bezeichnet, der eine Maske trägt. Zur Zeit Jesu gab es in Palästina einige Theater. Eins war nicht weit von Nazareth entfernt, in der Stadt Sepphoris. Karl-Hans, ich glaube, wir waren dort, haben uns die Ruinen angeschaut. Auf unserer Reise in Israel 2014, unglaublich, sind schon 10 Jahre. Die Leute von damals, die wussten also genau, was Jesus meinte, wenn er dieses Wort Heuchler verwendete. Ein Heuchler ist jemand, der etwas spielt, der etwas vortäuscht, der etwas vorspielt, der eine Maske trägt. Und die Pharisäer waren Heuchler, weil sie so taten, als würden sie etwas geben, in Wirklichkeit aber wollten sie etwas bekommen. Das war ihre Kernabsicht. Sie wollten Lob und Anerkennung von den Menschen haben. Und nicht nur hier, sondern Jesus sagt auch noch später mal in Johannes 12, Vers 43 heißt es von den Pharisäern, Jesus sagt, es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Und in Matthäus 23, 5 bis 7 sagt Jesus über sie, und alles, was sie tun, tun sie, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vorderen Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Das ganze fromme Getue dieser religiösen Leute war letztlich eine gewisse Schau. Motiviert von der Absicht, die Leute zu beeindrucken. Und Jesus macht deutlich, dass diejenigen, die für ihr Geben menschliches Lob und menschliche Anerkennung suchen, ihren vollen Lohn bekommen werden, nämlich den Ruf, den sie sich hier auf Erden erwerben. Jesus weiß also, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Menschen werden meistens für ihre Menschenfreundlichkeit anerkannt. Es tut unserem Ego doch so gut, wenn es gelobt wird, wenn unsere Namen irgendwo eingraviert werden, weil wir großzügig in einer Sache waren. Auch wir heute sind der geistlichen Versuchung ausgesetzt, wie die Pharisäer damals, mit unserem Geben. Und das muss nicht immer Geld sein, das kann auch Zeit sein oder irgendeine Hilfe, die man anbietet, oder irgendwelche Arbeiten, die man erledigt. Wir sind in der Versuchung, mit unserem Geben auch die Menschen zu beeindrucken. Auch wir Christen stehen ständig in dieser Gefahr der Selbstdarstellung. Also, ich sage das nur, weil wir sollten nicht so verächtlich auf die Pharisäer schauen. Manchmal befinden wir uns genau dort, auch in dieser Pharisäerfalle. Auch wir glänzen manchmal gerne mit dem, was wir tun. Und vielleicht sind es nicht gleich die Spenden. Manchmal ist es der volle Terminkalender. Oder mit dem, was wir alles wissen und alles kennen und wie wir uns überall einsetzen und welche Glaubenserfahrungen wir vielleicht schon gemacht haben, wie fromm wir sind und welche Gaben wir besitzen und wie unersetzlich wichtig wir für die Gemeinde sind. Problem ist so alt wie die Gemeinde selbst. Wir finden in der Apostelgeschichte 5, damals in den Anfängen der Gemeinde, sozusagen in der Urchristenheit, eine interessante Begebenheit. Da war zur Zeit der ersten Gemeinde einfach diese große Hingabe da. Die Geschwister, die haben Jesus kennengelernt, es hat ihr Leben radikal verändert. Waren ja Juden, die zum Glauben kamen. Und die hatten ein Anliegen, die wollten einfach anders leben und die haben sehr großzügig gegeben und sich um die Armen gekümmert. Und manche haben ihre Habe verkauft und haben es der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und da lesen wir von einem Ehepaar, die haben auch ein Grundstück verkauft und das Geld der Gemeinde gespendet. Wisst ihr, wie die heißen? Ananias und Sapphira. Es gab aber da dieses Problem. Diese zwei gaben vor, das ganze Geld vom Verkauf des Grundstücks gespendet zu haben, während sie in Wirklichkeit einen Teil für sich selbst behielten. Nun, warum denkt ihr, haben Ananias und Sapphira überhaupt gespendet? Niemand, zumindest steht nicht in der Schrift, dass jemand sie aufgefordert hätte, ihr Gut zu verkaufen. Und nachdem sie es verkauft hatten, waren sie noch immer nicht verpflichtet, alles der Gemeinde zu spenden. Sehr wahrscheinlich suchten diese beiden durch ihre Spende das Lob, die Anerkennung der Leute. Sie wünschten sich, dass die anderen einfach denken, Mann, wie großzügig und wie gläubig und wie fromm diese Ananias und diese Sapphira sind. Sie haben genau wie Barnabas ihr Grundstück verkauft und das ganze Geld der Gemeinde gespendet. Was sind das für tolle Leute? Solche müssen wir in unseren Gemeinderat wählen. Wurden Ananias und Sapphira gesegnet? Ich glaube, es ist Gnade, dass Gott heute nicht genauso eingreift, wenn getäuscht und geheuchelt wird, wie damals in der Zeit der ersten Gemeinde. Sie waren fromme Angeber, die von Gott wegen ihrer Heuchelei auf der Stelle gerichtet wurden. Und sie sind für uns ein Warnbeispiel, dass wir nichts tun sollen mit der Absicht, Leute zu beeindrucken. Von dem großen Prediger Spurgeon oder ihm und seiner Frau, den Spurgeons, ist bekannt, dass sie sich weigerten, die Eier, die ihre Hennen legten, die hatten nämlich einen Hühnerhof, hatten Hennen, sie weigerten sich, die weg zu verschenken. Sogar nahen Verwandten sollen sie schon mal gesagt haben, ihr könnt die Eier haben, aber ihr müsst dafür bezahlen. Das hatte zur Folge, dass manche wirklich dachten, die Spurgeons, die haben ein Problem mit Habsucht. Die sind habsüchtig. Charles und seine Frau, sie erduldeten die Kritik, ohne sich zu rechtfertigen. Und erst als Frau Spurgeon gestorben war, erfuhr man die ganze Wahrheit von den Eiern. Der ganze Gewinn der durch das Verkaufen der Eier zusammenkam, hatten die Spurgeons einer alten, bedürftigen Witwe gegeben. Weil sie nicht wollten, dass ihre linke Hand erfährt, was die rechte tut, waren sie sogar bereit, im Stillen zu riskieren, dass man schlecht von ihnen dachte. Gib nicht mit der Absicht, andere zu beeindrucken. Das sagt uns Jesus hier. Und er stellt klar, Großzügigkeit allein ist nicht genug. Unsere Gedanken und unsere tiefste Motivation ist, was wirklich zählt. Auch hier kommt es auf das Herz an. Und ein Herz, das nur gibt, um gesehen zu werden, ist nicht wirklich großzügig in Gottes Augen, was beim Geben wirklich zählt, ist Gottes Anerkennung. Jesus spricht noch ein zweites Motiv an, das unser Herz bestimmen kann, wenn wir geben, und das ist die Absicht, uns selbst zu beeindrucken. Wir sollen also nicht nur vermeiden zu geben, um andere zu beeindrucken, sondern wir sollen auch vermeiden zu geben, um uns selbst gut dabei zu fühlen. Das ist zum Teil, finde ich, noch schwieriger als das Erste. Man kann sehr wohl sein Geben im Verborgenen tun, aber dabei sich selbst gut fühlen und denken, Mensch, was bin ich doch für ein toller Typ. Jesus sagt, wenn man den Armen etwas gibt, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und mit dieser bildhaften Sprache will er nicht sagen, dass wir auf das Geben nicht zu achten brauchen oder dass wir in Bezug auf unsere finanzielle Haushalterschaft irgendwie verantwortungslos einfach dahin geben sollen, ohne genau zu wissen, okay, ich tue jetzt eine Summe da rein und jetzt nehme ich da einfach raus und ich gucke gar nicht hin. Nicht das ist gemeint. Worauf Jesus hinaus will, ist die Tatsache, dass wir nicht mit unseren finanziellen Großzügigkeit hausieren gehen sollen und auch nicht versuchen sollen, uns durch unser Geben selbst zu schmeicheln. Wir Menschen, wir neigen dazu, einen Akt der Barmherzigkeit zu einem Akt der Eitelkeit zu verwandeln. Wenn das geschieht, ist unser tiefstes Motiv nicht mehr der ehrliche Wunsch, dem anderen zu helfen, sondern uns selbst dabei zu huldigen oder gut zu fühlen. Also in einem gewissen Sinne müssen wir unser Geben auch vor uns selbst geheim halten. Lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, denn es kann sein, wenn sie es weiß, dass sie dann geneigt ist, deine rechte Hand zu beglückwünschen und zu schmeicheln und zu loben. Und das klingt dann so, meine liebe rechte Hand, wie warst du doch so großzügig? Keines deiner Freunde haben so viel gegeben. Keiner ist so gut. Gott muss sich ja wirklich freuen, dich in deinem Team zu haben. Wir sehen also, man kann auch großzügig sein mit seinen Gaben, egal ob das finanzielle Gaben sind, wie schon gesagt, oder auch Gaben an Zeit und Talenten, die man in andere investiert. Und dabei ist das Ganze motiviert von Selbstbewunderung. Oder auch dadurch, dass man meint, damit seinen eigenen geistlichen Puls zu fühlen und zu beurteilen oder zu messen. Jesus sagt, wenn das der Fall ist, haben wir unseren Lohn dahin. Im Zusammenhang mit dem diskreten Geben hat mich die Geschichte von von Rich Mullins sehr angesprochen. Rich Mullins war einer der bekannten christlichen Liedermacher in der christlichen Musikszene in den USA Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahren. Eines seiner Lieder singen wir oder haben wir früher öfters hier gesungen, Our God is an awesome God, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Sehr bekannt in den USA. 1997 kam Rich in einem Verkehrsunfall ums Leben. Wir haben damals gerade in den USA gelebt. Es war ein richtiger Schock in der christlichen Welt. Eigentlich waren sie dabei, jemandem, der eine Panne hatte, zu helfen und sind ausgestiegen aus dem Auto. Und irgendein großer Laster hat sie übersehen und Rich kam ums Leben. Viele Christen, die seine Musik geschätzt haben, waren tief betroffen. Sie trauerten um diesen Bruder. Was viele allerdings nicht wussten und erst nach seinem Tod erfahren durften, war sein bescheidener und Gott hingegebener Lebensstil. Nebenbei gesagt, wenn man in den USA ein guter Musiker ist, kann man in der christlichen Musikszene wirklich viel Geld verdienen. Damals schon und heute noch viel mehr. Rich war ein Musiker, der durch seine Musik und den Schallplattenverkauf auch sehr reich hätte sein können. Seine Produzenten, Buchhalter, Manager, die konnten das bestätigen. Nach diesem tragischen Unfall, da wurde unter anderem auch sein Produzent interviewt und der erzählte, dass Rich das so eingerichtet hatte, dass sein ganzes Einkommen durch den CD-Verkauf und den Konzerten an den Ältestenrat seiner Gemeinde geschickt wurde. Er wollte, dass die Ältesten über diese Einnahmen, im Grunde über sein Einkommen verwalten und bezog davon monatlich nur ein durchschnittliches Pastorengehalt. Der Rest seines Vermögens wurde an Compassion International, übrigens die gleiche christliche Organisation, die wir auch unterstützen, oder einige von euch haben Patenkinder von International, Compassion International, und wir als Gemeinde haben ein Compassion-Kind, Elijah, das wir auch monatlich unterstützen. Und er hatte viele Patenkinder in Südamerika und hat Compassion unterstützt. Er hätte Millionär sein können und in einer tollen Villa in Tennessee leben können. Stattdessen zog er es lieber vor, in Arizona in einem Indianerreservat bei den Navajo-Indianern, dazu noch in einem Trailer zu wohnen und sein ersungenes Vermögen den Armen ganz diskret zu geben. Als er einmal gefragt wurde, wie viel Gewinn er jährlich machen würde, da hat er geantwortet, ich weiß es nicht. Etwas verstört fragte dann die Person zurück, ja, wie soll ich das verstehen? Wieso weißt du das nicht? Und darauf hat dann Rich geantwortet, ich will es nicht wissen. Wenn ich wüsste, wie viel Gewinn ich mache, wäre es für mich viel schwerer, es wegzugeben. Rich Mullins gehört auch zu den Jüngern, die großzügig geben konnten, ohne andere oder sich selbst damit zu beeindrucken. Erst nach seinem Tod kam das alles ans Tageslicht, wie er gelebt hat, wie er auch gegeben hat. Geistiges Geben ist dadurch gekennzeichnet, dass man sich selbst vergisst und nicht sich selbst bewundert. Natürlich kann nicht jeder so wie Rich Mullins geben, ohne buchstäblich zu wissen, wie viel man gibt. Aber es geht darum, wenn wir geben, dass wir da nicht so eine geheime Buchführung führen, die wir immer wieder mal so rausziehen und uns dann dabei gut fühlen, wenn wir sehen, wie viel wir gegeben haben. Also zwei Motive sind in diesem Bibelwort im Blickfeld. Eins ist die Absicht, die Leute zu beeindrucken, und das andere, uns selbst zu beeindrucken. Das Mittel gegen diese beiden falschen Haltungen besteht darin, bereitwillig und ernsthaft zu geben, sich selbst außer Acht zu lassen und nur Gott gefallen zu wollen. Und das bringt mich zu meinem dritten Gedanken hier, die Absicht vor, ich habe es mal so formuliert, vor dem Herzen Gottes, Coram Deo, zu leben. Wer so gibt, der wird von Gott belohnt, denn ihm entgeht nichts, was wir aus Liebe zu ihm tun. Jesus sagt im Vers 3, was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wir können unser Geben vor Gott nicht geheim halten. Gott sieht alles. Und vor allem sieht er unser Herz. Und deshalb ist es unheimlich wichtig zu begreifen und uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir als seine Nachfolger, als solche, die er erwählt und berufen hat, unser Leben authentisch vor diesem einen Zuschauer leben. Dass wir sagen, Herr, ich möchte mein Leben vor dir leben. Du bist mein Zuschauer. Ich muss niemandem etwas beweisen und ich muss auch mir selbst nichts beweisen. Du kennst mein Herz und was zählt ist, dass ich dir gefalle. Das Leben zu leben vor diesem einen Zuschauer, das wurde bei den Puritanen sehr stark betont. Dem Ruf Gottes zu folgen, so sagten sie, bedeutet, vor dem Herzen Gottes zu leben. Es bedeutet, Coram Deo, vor dem Herzen Gottes zu leben. Und dann unser Bewusstsein zu schärfen für diesen einen Zuschauer, der alles kennt, der alles sieht, vor dem wir uns nicht verstecken können, der die tiefsten Motive, die tiefsten Beweggründe deines Inneren kennt. Und ich denke, ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir dieses Bewusstsein, ich lebe vor dem einen Zuschauer, immer wieder schärfen. Auch heute in unserer Welt, denn unsere Welt ist Lichtjahre von der Welt der Puritaner entfernt. R. Guinness, er bringt es in seinem Buch von Gott berufen, aber zu was, ein Buch über Berufung, auf den Punkt, wenn er sagt, wir haben uns von der von innen bestimmten Welt der Puritaner, in der die Berufung wie ein innerer Kompass funktioniert, wegbewegt zu der von außen bestimmten Welt der modernen Gesellschaft, in der unsere Zeitgenossen unsere tatsächlichen Führer sind. Und ein bewegliches Radar richtet sich ständig nach ihnen aus. Ich glaube, R. Guinness hat das Buch vor 20, 25 Jahren geschrieben. Heute ist das Ganze viel mehr potenziert. Social Media hat das Sagen. Jeder will gesehen und gehört werden. Influencer sein. Das ist heute in. Und es kommt darauf an, wie viele Likes du hast, wenn du wirklich auf Social Media unterwegs bist. Ich denke, wir müssen zurückfinden zu dieser von innen bestimmten Welt. Ich denke, dazu fordert uns auch Jesus in der Bergpredigt auf. Unser Herz, unsere tiefsten Gedanken und Motive sieht und kennt Gott. Und er will, dass wir als seine Kinder unser Leben vor seinem Herzen leben. Coram Deo. Auch wenn es um das Geben oder Spenden geht, dürfen wir nicht vergessen, dass es um unser Herz geht, das vor Gottes Herzen etwas tut. Ohne Zweifel möchte Gott, dass wir geben. Aber das Geben muss Ausdruck unserer Liebe zu ihm sein. Zu dem einen, dem alles gehört und der uns in seiner Gnade alles gegeben hat, was wir haben. Unser Geben darf nicht gehemmt oder eigennützig sein. Es muss uns genügen zu wissen, dass Gott weiß, wie viel wir geben. Denn was beim Geben zählt, das war dieser eine Satz, den wir uns hoffentlich alle merken, ist Gottes Anerkennung. Er sieht in das Verborgene, in unser Herz. Und er wird einmal das belohnen, was aus ehrlicher Liebe zu ihm getan wurde. Alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe. Jahreslosung 2024. Nun fragen wir uns vielleicht, wie kann ich beim Geben wissen, ob meine Motive richtig sind? Wie kann ich wissen, ob ich aus einem reinen Herzen gebe? Drei Hinweise möchte ich uns noch mitgeben, die wir auch aus dem Wort Gottes entnehmen und die uns diesbezüglich vielleicht helfen können. Zum einen, wenn mein Motiv richtig ist, kann ich spontan geben. In 1. Johannes 3, Vers 17 steht, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Natürlich müssen wir wissen, was wir geben können, aber das Herz mit den richtigen Motiven kann auch mal einfach nur geben, wenn es die Not sieht. Auch mal ohne viel darüber nachzudenken. Man sieht die Not und man reagiert, weil der Heilige Geist es einem auch sagt. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 34 heißt es über die erste Gemeinde, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn diejenigen, die viel hatten, gaben großzügig von ihrem Überfluss denen, die wenig hatten. Spontanes Geben kann ein Hinweis darauf sein, dass mein Motiv richtig ist. Genauso wie ich meine Muttersprache spontan, ohne viel darüber nachzudenken, sprechen kann, weil sie einfach aus mir fließt, so kann jemand, der ein reines, ein gottverändertes Herz hat, einfach spontan geben, weil das seinem veränderten Inneren entspricht und daraus kommt. Ich sehe die Not. Ich sehe den Bruder oder die Schwester, die Mangel leidet. Und ich werde von Gott bewegt zu geben. Und ich gebe einfach. Spontan. Zweiter Hinweis, wenn mein Motiv richtig ist, will ich natürlich im Verborgenen geben. Über das haben wir ja schon einiges gehört. Man kann auch ganz anonym, ohne viel darüber zu reden, jemandem, der in Not ist, eine Gabe geben. Anonymes Geben, das heißt so geben, dass man nicht weiß, von wo die Gabe kommt. Das hat etwas für sich. Und wir haben es hier in unserer Gemeinde während der Bauphase erlebt, wo die Not groß war und Rechnungen bezahlt wurden und eine großzügige Spende, ein fünfstelliger Betrag anonym für den Bau gespendet wurde. wenn ich bereit bin, anonym zu geben und dabei auch ehrlich zu mir selbst bin und wissen kann, es geht nicht darum, dass ich mich selbst beeindrucken will, sondern darum, dass ich vor dem Herzen Gottes, Coram Deo, das tue, was richtig ist, dann stimmt auch das Motiv. Noch ein letztes. Wenn mein Motiv richtig ist, kann ich geben, ohne an die Belohnung zu denken. Jesus spricht hier die Belohnung an. Und ein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. So heißt es doch hier. Haben wir als Christen also doch auch noch einen himmlischen Sparvertrag eröffnet? Und alles, was wir einsetzen an Zeit und Geld und Gaben und Kraft, wird uns von Gott am jüngsten Tag mit Zins und Zinseszins zurück erstattet, sozusagen als himmlische Rente. Ich weiß nicht, wer so rechnet, wer seinen Glauben also so berechnend lebt, mit dem Wort berechnend lebt. Ich investiere jetzt hier und dann hoffentlich kommt das hier raus. Da weiß ich nicht, ob man dann zum Schluss doch nicht leer ausgeht. Ihr erinnert euch, es kommt auf das Motiv an, auf das Herz, ja? Und deshalb sollte uns eigentlich nicht die himmlische Belohnung zum Geben motivieren, sondern die Liebe zu unserem Vater. Wenn wir also aus reinen Motiven geben, denken wir nicht an erster Stelle an die Belohnung, sondern die Großzügigkeit fließt aus der Liebe. Ich denke nicht, jetzt habe ich gegeben und jetzt wird mich Gott mehr lieben. Oder jetzt habe ich mir einen Platz im Himmel gesichert oder einen besseren Platz im Himmel abgesichert. Oder jetzt wurde mein himmlisches Konto aufgebessert. Nein. Nicht die Belohnung soll uns motivieren zum Geben, sondern unsere Dankbarkeit und unsere Liebe zum Vater. Und ich denke, mit diesem Abschnitt nimmt uns Jesus gewissermaßen als Seelsorger an der Hand. Und er fragt nach unseren Motiven. Warum gibst du Geld? Warum hilfst du anderen? Warum investierst du deine Zeit? Was willst du erreichen? Weshalb tust du das? Für wen tust du das? Willst du den Applaus der Menschen oder willst du dich selbst dabei beeindrucken und gut fühlen? Willst du die Anerkennung der Menschen oder vor dem Herzen Gottes leben? Um wen geht's dir? Das sind Fragen, die wir uns alle ehrlich beantworten müssen. Und ich hoffe, wir haben heute eines gelernt oder wir wurden erneut daran erinnert, weil eigentlich wissen wir das, was beim Geben wirklich zählt, ist Gottes Anerkennung. Das ist der Maßstab für unsere sogenannten Almosen oder Kollekte oder Opfer oder was immer oder wo immer wir Geld geben. Nicht wie du mir, so ich dir, noch was habe ich davon oder was werden die anderen denken, sondern wie Gott mir, so ich dir. Weil wir die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben, können wir unsere Hände nicht vor dem anderen, vor dem Nächsten, vor dem Bedürftigen verschließen. Und wir wollen es weder hinausposaunen als selbstgerechte Leistung, noch vor uns selbst Buch führen, sondern aus Liebe zu Gott, zu dem einen Zuschauer, der unser Vater ist und dem alles gehört und der uns in seiner Gnade alles gegeben hat, was wir haben, aus Liebe zu ihm. Und dann auch aus Liebe zu unserem Nächsten wollen wir geben. Lass uns beten.